Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Ja, seitdem Trump über Nacht die amerikanische Entwicklungshilfe gestoppt hat, sind weite Teile der Welt in Aufruhr. Und um das zu verstehen, muss man eigentlich nur diesen Mann fragen, der an der Uni Bonn lehrt, glaube ich, aktuell. Der Gastprofessor in Stanford, Kalifornien war, der in Ruanda gearbeitet hat, der in Südkorea gearbeitet hat und der sich seit Jahrzehnten mit dem Thema Entwicklungshilfe beschäftigt. Die Amerikaner, sagte er, waren immer mit Abstand das größte Geberland, 65 Milliarden jedes Jahr, das ist sehr viel. Und wenn man 92% davon, sagt er, streicht, dann löst das sehr viel menschliches Leid aus. Wie und wo? Das fragen wir Stefan Klingebiel. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Das sieht diese Frau, und damit sind wir mittendrin in der Diskussion um die vielen Milliarden, offenbar ein bisschen anders. Die westliche Entwicklungshilfe, sagt sie, ist zu einem großen Teil wirkungslos. Und ich bin auch kein Fan der amerikanischen Entwicklungshilfe, weil sie wie viele andere große Organisationen einen sehr großen Verwaltungsapparat hat. Sie macht das fest am Beispiel Libanon, einem Brennpunkt in der Region, weil viele Syrer und andere dorthin geflohen sind. Und sie sagt, ich würde alle Gelder, die an den Libanon gehen, streichen. Denn wenn Frau Baerbock mit 20 Millionen nach Beirut kommt, dann kommt kein einziger Cent von diesen 20 Millionen bei denen an, die sie tatsächlich brauchen. Das ist ein harter Vorwurf. Herzlich willkommen, Jacqueline Flory. Ich freue mich sehr. Das sieht dieser Mann offenbar ähnlich. Und wir erinnern uns, so richtig bekannt wurde er, als er Chef ausgerechnet eines Ministeriums wurde, das er kurz zuvor selber abschaffen wollte. Man kann es auch anders sagen. Vielleicht war er seiner Zeit damals einfach voraus. Denn das, was Friedrich Merz jetzt ganz offenbar andenkt, wollte er schon vor mehr als 10 Jahren. Nämlich die Idee, Entwicklungshilfe mit dem Außenministerium zusammenzulegen, zu koppeln. Und das Argument damals war eines, das keiner gerne hört, aber vielleicht stimmt's. Entwicklungspolitik, sagte er damals, ist in Wahrheit knallharte Interessenspolitik. Herzlich willkommen, Dirk Niebel. Und es ist gut, dass dieser Mann heute bei uns ist. Für uns war es ja einfach nur eine Nachricht, dass die Amerikaner die Entwicklungsmilliarden streichen. Eine wichtige zwar, aber eine weitestgehend ohne persönliche Konsequenzen. Im Rest der Welt sieht das anders aus. Niemand weiß das besser als er. Ungefähr 500 Projekte hat er mit seiner Stiftung in den letzten 10, 12, 13 Jahren umgesetzt, hat vor allem in Ostafrika sehr viele Brunnen gebohrt, Sanitäranlagen errichtet. Und dazu passt folgender Satz, sehr geradeaus. Vieles, sagt er, was da läuft, ist totale Scheiße. Aber die Konsequenz daraus kann nicht sein, es ist eben Scheiße und Punkt, sondern die Konsequenz muss die Frage sein, was können wir dagegen tun, fragt einer, der mal zu den ganz Großen des Fußballs gehörte. Ich freue mich sehr, ihn wiederzusehen, Neven Subotic. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend in die Runde. Fragen zur FDP heute erlaubt, nicht erlaubt, erwünscht?
Immer gerne. Okay. Basismitglied.
Machen wir ganz am Ende. Ziehen wir noch mal richtig an. Herr Niebel, gleich zu Beginn an Sie die Frage, weil ich weiß, wir haben uns auch öfter darüber ausgetauscht, wie Sie auf Entwicklungshilfe schauen. Donald Trump hat die Gelder für die US-Entwicklungszusammenarbeit drastisch zurückgefahren. Wie bewerten Sie das?
Die Art und Weise, wie mit der USAID umgegangen wird und mit den Mitarbeitern, ist eine Katastrophe. Mhm. Das geht überhaupt nicht. Der Umstand als solches, zu überprüfen, welche Maßnahmen wirksam und sinnvoll sind, den halte ich für richtig. Ob das Ergebnis das richtige ist, das kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht weiß, um welche Projekte es geht. Mhm. Auch hier wäre es aber, wenn man zum Schluss kommt, dass Projekte nicht mehr sinnvoll weitergeführt werden sollten, nicht klug, das Ganze mit einem Schlag ad hoc zu beenden, sondern sauber auszuversieren, damit man sich darauf einstellen kann. Wir hatten eine ähnliche Situation mal mit George Bush Senior. Der hat alle Programme zur reproduktiven Medizin, das ist Familienplanung im weitesten Sinne, in Afrika beendet, weil er das aus Überzeugung, aus religiöser Überzeugung nicht wollte. Aber er hat es so gemacht, dass es andere Geber gab, die einspringen konnten, dass man übernehmen konnte, dass die Leute nicht allein gelassen worden sind. Ich finde, das ist eine Frage des Anstandes. Aber es ist die amerikanische Regierung, die ihre Entscheidung treffen muss. Ja, man muss sie ja nicht teilen.
Aber hat ja auch Konsequenzen für uns. Frau Flory, wie schauen Sie darauf?
Also tatsächlich, was den Libanon und Syrien betrifft, wird dass die Kürzung der USAID nicht wahnsinnig spürbar sein. Wir haben damit immer wieder zu tun, dass wir auf dem Schwarzmarkt Lebensmittel mit den Aufklebern von USAID einkaufen müssen für teures Geld, um sie an die Geflüchteten zu verteilen.
Also Moment, Sie kaufen Lebensmittel, die eine Gabe eigentlich der amerikanischen Bevölkerung?
Die eigentlich eine Gabe sein sollten, übrigens nicht nur von USAID. Wir kaufen auch Lebensmittel vom UNHCR, vom Welternährungsprogramm, viele dieser Lebensmittel landen auf dem Schwarzmarkt und müssen dann für teures Geld von uns gekauft werden, damit sie tatsächlich an die Flüchtlinge verteilt werden müssen.
Weil offenbar die Logistik nicht funktioniert, weil so viel Korruption im Spiel ist? Was ist der Grund?
Ja, weil offensichtlich die Organisation, die diese Lebensmittel eigentlich an die Flüchtlinge verteilen sollten, da eben nicht bis zum Ende dranbleiben.
Also
da
fahren
Lastwagen über die türkische Grenze nach Idlib und dann werden diese Sachen irgendwo abgeladen, ohne wirklich zu gucken, kommt das da an, wo es ankommen soll. Mhm. Und so landet das auf dem Schwarzmarkt.
Kennt Nevin Subotic das aus Ostafrika auch?
Wir haben jetzt nicht die hohen Berührungspunkte mit USAID. Ich glaube auch, wie bei fast allen riesigen Organisationen und wenn man mit 65 Milliarden Budget arbeitet, dann wird man auch Korruption sehen, spüren und erfahren. Mhm. Wir sind eine kleinere Organisation und sehen aber auch nicht nur diese negativen Effekte von den großen Organisationen. Man muss aber auch sagen, dass das jetzt kein Bashing sein soll auf USAID. Es gibt auch lebenswichtige Projekte, die sie leisten. Also allein in Tigray, dem Bundesland, in dem wir auch im Norden von Äthiopien arbeiten, das 2 Jahre Bürgerkrieg hinter sich hatte.
Genau. Mit vielen Toten. Ne?
Mit geschätzten 600.000 Menschen, die meistens sind auch davon verhungert, ja, die wurden nicht erschossen, gestorben sind. Da entfallen jetzt Unterstützung für ca. 2,5 Millionen Menschen in einem Bundesland mit 6 Millionen. Das zeigt auch ein bisschen das Ausmaß, dass egal wie das Essen hinkommt, es muss irgendwie hinkommen und irgendjemand muss das bezahlen. Das ist dann auch die Realität des Tages.
Klingbeil, die Debatte um Entwicklungshilfe ist alt. Ich kenne das auch von Reisen nach Ostafrika, die Säcke, die irgendwo am Wegesrand stehen. Selbst wenn man sie dann später nicht auf dem Schwarzmarkt beispielsweise für teuer Geld einkaufen muss, ist der Vorwurf, macht den örtlichen, den lokalen, den kleinen Markt kaputt, weil der Bauer, der selber sein Getreide herstellt, kriegt das nicht mehr verkauft, wenn er es aus Amerika geschenkt bekommt. Ja, also auch den Vorwurf gibt es sozusagen. Wie schauen Sie darauf? Ist der größere Kontext der, den wir eben am Anfang gehört haben, oder ist der größere Kontext der von Nevin Subotic? Weil das ist ja der andere Teil der Wahrheit. Eine Krise, ein Krieg mit 600.000 Toten, ja, der findet statt und wir sind global vernetzt und keiner kriegt es mit. Das ist nicht sehr weit von uns, sind ein paar Flugstunden. Also ist das der eigentliche Job von Entwicklungshilfe heute? Wie würden Sie das sehen?
Ja. Also es gibt da natürlich eine Reihe von Aspekten, die man sehen muss. Sagen wir mal, das, was wir ja bisher diskutiert haben, das sind natürlich vor allem Fragen der humanitären Hilfe, das, wo direkt Hilfe notwendig ist, Nahrungsmittelhilfe und ähnliche Dinge, zum Teil auch das, was im Gesundheitsbereich stattfindet, also die unmittelbare Gesundheitsversorgung von der Bevölkerung. Dafür ist das, was USAID bislang gemacht hat, total wichtig, ist fundamental. Ja, wenn Sie sich das angucken, 42% der humanitären Hilfe der Vereinten Nationen kommen aus den USA mit vielen Seitenaspekten, die auch nicht alle toll sind, dass viel Getreide, Weizen etc. aus den USA selber kommt, von amerikanischen Farmern, ja, wo die USA sich jetzt auch selber ins eigene Fleisch schneiden, was aber zum Teil auch die lokalen...
Weil? Haben wir den Zusammenhang erklärt?
Weil da viele Überschüsse von US-Farmern bisher aufgekauft wurden.
Okay.
Und das ist auch
zunehmend... Das heißt, denen fehlt jetzt die Abnahme dieses Weizens. Also
genau.
Es ist auch wo ein Konjunkturprogramm fürs eigene Land, wenn man so will.
Wo eben Überproduktion aus den USA genutzt wurde, um das in Fällen, wo eben Nahrungsmittel knapp waren, eingesetzt zu werden. Das macht aber zum Teil auch die lokalen Märkte kaputt oder schädigt sie. So, das ist eine ganz wichtige Debatte. Mir ist aber auch wichtig zu sehen, dass natürlich neben der humanitären Hilfe, neben der Nahrungsmittelhilfe viel langfristige Hilfe oder Entwicklungszusammenarbeit stattfindet, was oftmals auch im Vordergrund steht. Also Investitionen in Infrastruktur oder was USAID auch sehr stark gemacht hat, Unterstützung von Zivilgesellschaft, freien Medien, Journalisten. Da war USAID bislang ein ganz, ganz wichtiger Partner. Und wenn wir uns ansehen, dass eben zunehmend Länder autokratisch regiert werden, haben wir auch ein großes Interesse daran, diese Offenheit von Ländern, von Politik, von Gesellschaften beizubehalten. Ja, das heißt, die unmittelbaren Wirkungen sind wichtig, aber diese mittellängerfristigen Sachen sind mindestens genauso wichtig.
Wie geht Ihre Erklärung, Herr Diebel, und auch Frau Flori, warum macht Trump das jetzt?
Ich glaube, er ist auf einem sehr isolationistischen Kurs. Er will zeigen, dass er durchgreift, America first, also das Geld, das wir da investieren, das ist jetzt für Amerika, nicht wissend, dass er im Prinzip seine Farmer irgendwo im Rostbelt auf ihren Getreideprodukten sitzen lässt, die vorher verteilt worden sind. Ich glaube, es geht eher um die Inszenierung, dass man durchgreift und die Wahlversprechen. Das war ein Verbrecher, ja, ein Versprecher, genau, und die Wahlversprechen durchzusetzen und deswegen gemocht wird. Ich glaube nicht, dass es erfolgreich sein wird.
Wenn man sich mal die Rhetorik dazu anschaut, Elon Musk mal wieder bei X, also auf seinem Twix, habe ich gerade Twix gesagt? Ja, sonst ändert sich nichts. Also Elon Musk auf X. Schlangennest voller linksradikaler Marxisten, die Amerika hassen. So bezeichnet er diese Organisation, ja, USAID. Kriminelle Organisation. Zeit, dass sie endlich stirbt. Das heißt, wird da auch an einem öffentlichen Bild geschraubt? Was ist der Grund dafür? Wie geht Ihre Erklärung dafür?
Also ich glaube, das ist ein Ausdruck von dieser sehr kruden Sicht auf die Welt von Musk, von Trump. Da geht es nicht darum, ein Politikfeld zu verbessern, was Herr Niebel angesprochen hat. Wie können wir das effektiver, wirksamer gestalten? Sondern es geht tatsächlich um das Zerstören. Dann ist USAID, die Entwicklungszusammenarbeit der USA, ein relativ leichtes Opfer, weil das relativ weit weg ist von den Wirkungen. Ich glaube trotzdem, dass es eben den USA selber schadet, jetzt schon. Reputationsverlust, Einfluss, all diese Sachen fallen ja weg. Die USA haben ja sozusagen Entwicklungszusammenarbeit ja nicht nur aus uneigennützigen Gründen erfunden.
Die USA, das ist nicht nur altruistisch, das Ganze.
Nicht nur altruistisch, sondern das war ja ganz wichtig, Instrument auch des Kalten Krieges. Auch Deutschland oder Bundesrepublik Deutschland wurde ja von den USA gedrängt, in die Entwicklungszusammenarbeit einzusteigen, um Länder stärker an den Westen heranzuführen. So, das waren
also
ganz,
um Abhängigkeiten zu schaffen sozusagen.
Oder Abhängigkeiten so nicht unbedingt, sondern eher, sagen wir mal, was wir heute modern als Softpower nennen würden. Ja, die Ausstrahlungskraft, die eben ein Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell auch dadurch erhält, dass wir eben relativ uneigennützig oder nicht nur auf die eigenen Interessen schielend etwas tun.
Es gibt Debatten seit langer Zeit um das Thema. Wir in Deutschland haben die berühmten Radwege in Peru. Sie lachen, Herr Niebel, können wir vielleicht gleich mal ein Wort drüber verlieren. Machen Radwege in Peru eigentlich Sinn? Warum unterstützen wir so etwas?
Also jetzt könnte man den KfW-Vertreter, den früheren, fragen. Das sind überwiegend, also erstmal ganz wichtig, das sind alles Projekte von Gerd Müller. CSU, die jetzt Frau Schulze, SPD, eröffnen muss. Denn das Dilemma des Entwicklungsressorts besteht darin, bis man völkerrechtlich verbindliche Verträge abgeschlossen hat, gehen meistens Legislaturperioden vorbei und man eröffnet fast immer die Projekte seiner Vorgänger. Das ist mühsam für denjenigen, der
das nicht mag. Das ist insofern ironisch, als sozusagen die härteste Polemik gegen Radwege aus Peru aus der CSU kommt.
Absolut.
Und, aber es ist ein CSU-gefördertes Projekt, ist ein, muss man deutlich
von der
zu sagen.
Von der CSU implementiertes Projekt. Es ist nicht völlig irre, weil es Kredit finanziert ist. Und die Kredite werden zurückgezahlt. Also es ist kein verlorener Zuschuss. Und es dient natürlich dazu, die Verkehrsinfrastruktur insgesamt zu verbessern. Ich hätte dieses Projekt vermutlich in meiner Amtszeit nicht gefördert. Aber wahrscheinlich mussten irgendwelche Quoten erfüllt werden, was Emissionsreduktionen anbetrifft. Und auch darüber muss man die Fragen stellen, ob dann jedes Mittel dazu recht ist.
USAID, Elon Musk, gibt dann so eine Liste der Grausamkeiten heraus, wie angeblich oder tatsächlich amerikanisches Steuergeld verschwendet wird. $47.000 für eine Transgender-Oper in Kolumbien, $2 Millionen für Geschlechtsumwandlung und LGBT-Aktivismus in Guatemala, $6 Millionen zur Finanzierung des Tourismus in Ägypten. Gibt's die alle, diese Projekte, Herr Klingebiel?
Die Liste aus dem Weißen Haus, die gibt es, zusammen mit vielen anderen Tweets, die in ganz großen Teilen falsch sind. Bei dieser Liste, ich habe mir das auch angeguckt, gibt es ja auch diese Überprüfungen, wo sich eben relativ leicht feststellen, dass das basiert in überwiegenden Teilen eben nicht auf Fakten. Also das Problem ist ja...
Also gibt es das gar nicht oder gibt es das doch? Diese Projekte?
Also das eine ist, das lässt sich ja gar nicht mehr konkret alles nachprüfen, weil das Weiße Haus hat ja die Transparenzliste von USAID abgeschaltet. Also es gab eigentlich eine komplette Transparenz, wie wir das in Deutschland auch haben, wo jedes Projekt, ob Radwege Peru und so weiter, das können Sie ja alles abrufen. Das hat die Trump-Regierung abgestellt. Mhm. Das, was jetzt gemacht wird, ist einfach mit diesen Behauptungen, gibt ja dieses 100 Millionen für Kondome, für die Hamas im Gaza.
Gibt's das?
Nein, natürlich gibt's das nicht, aber das hat Präsident Trump getweetet, ja. Aber es gibt die Tweets, ja, dass angeblich USAID gegen die Regierung von Herrn Modi in Indien operiert hätte, politisch aktiv geworden sei, was zum Beispiel auch nicht stimmt. Das heißt, wir haben eine Riesenliste, ähnlich zu dem, was eben Herr Musk auch verbreitet. Es wäre eine kriminelle Vereinigung, dass eben mit vielen angeblichen Projektbeispielen versucht wird nachzuweisen, dass da viel Unsinn, viele Dinge gegen die amerikanischen Interessen umgesetzt worden sind. Das stimmt einfach nicht, wie viele andere Sachen der Trump-Regierung auch nicht.
Ja, das ist interessant, wenn ich da einfach diese Transparenzliste, die ist in meiner Amtszeit aufgestellt worden, weil die Akzeptanz für das Ausgeben von Steuergeld in anderen Ländern dadurch steigt, wenn man weiß, wofür man es ausgibt. Wenn man weiß, da ist ein Etat von ein paar Milliarden und man weiß nicht wofür, dann ist das nichts, was die Leute gerne hören. Aber wenn sie sehen, das sind vernünftige Projekte, die kann man nachvollziehen und hat hinterher womöglich auch noch eine vernünftige Evaluierung, ob das, was man gemacht hat, auch hinterher wirkungsvoll gewesen ist und den Menschen, die davon betroffen waren, genützt hat, dann kann man mit Entwicklungszusammenarbeit eine ganze Menge erreichen. Aber wenn man einfach nur so die Dinger raushaut, gut, bei den Kondomen für die Hamas bin ich mir nicht sicher, ob das nicht gut wäre, dann vermehren die sich wenigstens nicht. Aber dass man solche Dinger raushaut, das ist natürlich billigste Polemik auf eine Art und Weise, wo man nicht das Ergebnis von Politik bewerten will, sondern wo man Stimmung machen will.
Mhm. Wenn ich das kurz ergänzen darf, also dieses, wenn Sie sich das in Deutschland angucken, und das gibt's für einige andere Länder auch, können Sie jede Maßnahme, die hier vom Entwicklungsministerium gefördert wird, können Sie nachgucken, die Beschreibung, wer das umsetzt, welchen Umfang. Wenn Sie das versuchen, für andere Ministerien zum Beispiel zu machen, werden Sie nicht besonders erfolgreich sein. Ich will sagen, also diese Art von Transparenz, gerade weil die Dinge auch im Ausland stattfinden, erstmal herzustellen, ist ja auch ein echtes demokratisches Fund, so würde ich das mal bezeichnen. Mhm. Und da kommen auch solche Sachen wie Radwege in Peru letztlich her, dass man viel Transparenz schafft. Und natürlich, wenn man dann hunderte von Maßnahmen hat, dass dann einzelne Dinge vielleicht vom Titel her manchmal nicht direkt plausibel erscheinen, ist auch klar. Aber erstmal ist das ein Riesenvorteil, denke ich, dass man diese Art von Informationsbereitstellung macht.
Aber es ist natürlich, Frau Flore, ist das sozusagen eigentlich beispielhaft für das, was da auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch aus dem Ruder gelaufen ist. Also die Reaktion, wenn jemand jetzt am Fernseher hört, wir finanzieren Radwege in Peru und kriegen aber nicht hin, unsere eigenen Schulen mal einigermaßen in Stand zu setzen, ist schwer zu vermitteln, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig.
Das ist natürlich schwer zu vermitteln.
Niemand regt sich auf über ernsthaft sinnvolle Projekte. Aber das ist so ein Beispiel, das man natürlich wunderbar verhetzen kann, wenn man das gerne möchte.
Genau, auch wenn es um gar keine große Summe geht. Deswegen greift Trump auch eine ganz greifbare gesellschaftliche Strömung auf, weil sich natürlich in unserer sich nach rechts verändernden Welt die Menschen fragen, wo geht dieses Geld eigentlich hin? Wäre das bei uns nicht sinnvoller? Und um auf die Radwege in Peru einzugehen, mein Problem
ist, die wir nicht bezahlen, ne, sondern
Radwege
die kreditfinanziert
sind. Also ich finde das durchaus nachvollziehbar, dass man sagt, wir können uns nicht immer aufregen. Deutschland ist das einzige Land der Welt, das sich tatsächlich um Klimaschutz kümmert. Der Rest der Welt scheint das sekundär zu betrachten. Natürlich müssen wir dann auch Projekte fördern, die den Klimaschutz in anderen Ländern vorantreiben. Aber mein Problem, und das ist definitiv beispielhaft meiner Meinung nach, sind nicht die 20 Millionen, die 2020 nach Peru geschickt worden sind für diese Radwege. Mein Problem sind die 24 Millionen, die 2022 hinterher geschickt wurden, obwohl in diesen 2 Jahren nur 5 Kilometer Radweg gebaut worden sind. Und das ist meiner Meinung nach beispielhaft für die westliche Entwicklungshilfe. Dieses Ignorieren der völligen Wirklosigkeit der Projekte und trotzdem weiter zu bezahlen.
Ja, aber das ist ein gutes Beispiel.
Wenn ich was ergänzen darf. Es geht nicht um das Fass ohne Boden, wo dann hinter, sondern die Frage ist doch, die man stellen muss, was bewirke ich? Und das geht jetzt natürlich nicht gegen Sie persönlich, aber als ich das erste Mal im Kosovo gewesen bin, bin ich an einem Kohlekraftwerk vorbeigefahren ohne Filterstufe. Und da habe ich mir überlegt, mit der KfW ist doch eigentlich sinnvoller, wenn man denen dabei hilft, die erste Filterstufe zu finanzieren, indem man bei unseren Kohlekraftwerken die fünfte finanziert. Weil die Wirkung für die Umwelt einfach größer ist.
Klar.
Und jetzt hat die vorletzte große Koalition hat entschieden, die KfW darf nichts mehr fördern, was mit Kohle zu tun hat. Das heißt also auch keine Filteranlagen mehr für Kohlekraftwerke, die es auf der Welt natürlich gibt, weil sie es nicht mehr dürfen. Und dann frage ich mich, ob ich nicht mit der Filteranlage in einem Kohlekraftwerk, das noch keiner hat, egal wo auf der Welt das ist, weil die Erde sich dreht, ich ein besseres Ergebnis für die Umwelt erzielen kann, als mit weniger Emissionen durch einen Radweg irgendwo anders.
Mhm. Nochmal dieser Radweg, auch ganz offene Frage in die Runde. Wie kann so etwas sein? Also Sie haben ja einen Punkt, wenn Sie sagen, der zweite Teil der Million, der nervt mich richtig, weil ja offensichtlich das mit dem ersten Teil schon nicht so richtig gut gelaufen ist. Egal, ob das Projekt sinnhaft ist oder nicht.
Ja.
Wie kann so etwas sein? Warum hält das offensichtlich ja keiner nach?
Also im Libanon ist es so, im Libanon sind ja regelmäßig westliche Regierungsvertreter, die mit großen Schecks wedeln. Und natürlich wird da von dem Land durchaus etwas inszeniert. Also Entwicklungshilfeminister oder Außenminister sind meistens nur einen Tag oder ein paar Stunden im Land. Und natürlich wird ihnen dort von der Regierung ganz klar vorgegaukelt, was sie Gutes tun, was sie alles bewirken mit diesen Geldern. Aber in Wirklichkeit ist es im Libanon so, dass das versickert ist über Jahre. Versickert ist und nie irgendwo ankam. Und es wäre ganz einfach nachzuprüfen, dass mit diesen zig Millionen aus Deutschland eben keine syrischen Kinder unterrichtet worden sind, weil es völlig unmöglich ist, in den Gegebenheiten, die im Libanon im Moment bestehen, syrische Kinder an libanesischen staatlichen Schulen zu unterrichten. Es ist unmöglich. Und man müsste sich eigentlich nicht länger als ein paar Stunden im Land aufhalten, um das auch herauszufinden. Aber dennoch trifft die Entwicklungshilfe irgendwann auf diesen Punkt, wo sie sagt, ja, aber wir haben dieses Geld gegeben. Wir haben unser Möglichstes getan. Und ob es tatsächlich Wirkung zeigt, liegt dann irgendwann nicht mehr in unserer Verantwortung. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo sich die NGO-Arbeit, die private NGO-Arbeit, die Menschen wie ich machen, von der Entwicklungshilfe unterscheidet. Dass ich einfach am Ball bleiben muss, dass ich vor Ort bleiben muss, dass ich dabei sein muss, wie dieses Geld ausgegeben wird, dass ich überwachen muss, wie dieses Geld ausgegeben wird. Und diese Zeit und diese Verantwortung ist in der westlichen Entwicklungshilfe oft nicht da.
Okay. Die Bilder, die wir eben gerade gesehen haben von Annalena Baerbock, vielleicht können wir das noch mal kurz zeigen. Libanon, lass uns einmal bitte bei dem Beispiel bleiben, weil Sie sich da auch gut auskennen. Ist, glaube ich, im September einmal hingereist und im November, habe ich das richtig im Kopf, vergangenes Jahr. Einmal 60 Millionen grob, einmal 90 Millionen grob, 96 Millionen. Also ziemlich viel Geld. Wir reden über 150 Millionen ungefähr. Und wenn man dann mal fragt, wofür ist das eigentlich? Und deswegen würde ich gerne mal bei diesem Beispiel bleiben. Dann heißt es von Seiten des BMZ, Beschulung von ungefähr 204.000 libanesischen, und jetzt kommt's, und syrischen Kinder im Schuljahr 24/25. Übernimmt dann auch das Gehalt der Lehrer und so weiter, die syrische Kinder unterrichten und vieles mehr. Und da habe ich jetzt ein Problem. Ich habe dieser Tage mit Paul Ziebiak telefoniert, dem ehemaligen CDU-Generalsekretär, jetzt in NRW, der sich im Libanon ziemlich gut auskennt. Und der sagt, im Libanon werden keine syrischen Kinder unterrichtet, weil es politisch nicht gewollt ist. Weil man möchte die Leute wieder rauskriegen aus dem Land und man will es ihnen so ungemütlich wie möglich machen. Das hat dann viele Konsequenzen. Es hat auch die Konsequenzen, dass wir dann irgendwann im Zweifel, wenn die Menschen keine andere Chance mehr haben, irgendwie nach Europa gehen. Und dann stehen wir da mit unbeschulten Kindern und fangen ganz von vorne an. Das ist sozusagen unser Thema, das wir dann damit haben. Aber das andere ist, wir geben Geld und erzählen dann der Öffentlichkeit, das ist für die Beschulung syrischer Kinder im Libanon. Und dann sagen mir Leute wie Ziemiak, Sie sind jetzt die Zweite. Das findet gar nicht statt.
Das hat auch noch nie stattgefunden.
Hat auch nicht. Ich war 2012 da. Ja, in allen Nachbarländern Syriens und im Libanon hat es nie stattgefunden. Es war ausdrückliche Geschäftspolitik der damaligen libanesischen Regierung, dass keine Integration stattfindet, damit man schnell wieder diese Menschen los wird.
Aber können Sie mal bitte erklären, wieso erzählen wir uns dann sowas gegenseitig? Und es stimmt offensichtlich nicht, Herr Klingebeil.
Ja, also ich kenne die
Radwege in Peru,
ich,
ja. So. Aber das hier ist ein ernstes Thema.
Ich kenne die Situation
Thema.
Libanon nicht. Ja. Ich kenne viele andere Länder, viele konkrete Projekte der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, auch von anderen Gebern. Mhm. Das, was mir noch nie begegnet ist, ist sozusagen das, was Sie sagen, dass das überhaupt nicht existiert. Wir haben ja wirklich mit den Partnerländern jeweils zusammen enge Absprachen, dass die Partnerländer sagen, wir hätten gerne eure Unterstützung im Sektor Gesundheit, im Sektor Straßeninfrastruktur, was auch immer. Dann wird das tatsächlich eng geprüft, ja, das wird eng geprüft, das wird gemonitort, also während der Bauprozesse, während der Umsetzung, das wird auch alles evaluiert. Das ist alles sehr viel dichter, als das normalerweise bei inländischen Sachen ist, weil ja gerade auch sozusagen diese örtliche Distanz zu zusätzlichen Problemen führt. Dass wir solche Fälle haben, wo das überhaupt nicht existiert, ist mir noch nie begegnet, sondern wir haben bei allen Maßnahmen eine sehr engmaschige Kontrolle, vorher Planung und am Schluss natürlich auch Evaluierung. Wir haben ja auch vor Ort Strukturen, ja, die GEZ, die technische Zusammenarbeit umsetzt, ist mit Büros vertreten, die KfW überwiegend auch. Und an den Botschaften gibt's überwiegend auch Personen, die das zur Aufgabe haben. Das heißt, dass einfach Dinge überhaupt nicht stattfinden, kann ich mir überhaupt nicht erklären, dass sowas in der Realität vorkommt.
Also das müsste einem eigentlich der gesunde Menschenverstand sagen, denn wir haben im Libanon mehrere hunderttausend syrische Kinder im schulpflichtigen Alter. Wie an staatlichen libanesischen Schulen diese über Nacht dazugekommenen mehrere hunderttausend Kinder unterrichtet werden sollen, ist mir ein Rätsel. Also wo ist das Personal? Wo sind die Räume? Wo sind die Schulmaterialien? Das müsste einem eigentlich der gesunde Menschenverstand sagen, dass das nicht geht. Dann sind die Flüchtlingscamps, 2000 Flüchtlingscamps im Libanon.
2000?
Wie groß? Die teilweise aus 20 Zelten bestehen, teilweise aus 200. In völlig unterschiedlichen Größen. Wilde Camps werden sie im Libanon genannt, weil 95% davon von keiner Organisation betreut oder unterstützt wird. Die Menschen sind völlig auf sich allein gestellt.
Wie kann das sein bei dem vielen Geld, das da reinfließt?
Und viele dieser Camps sind 15 Kilometer von der nächsten staatlichen Schule entfernt. Es gibt im Libanon keine öffentlichen Verkehrsmittel außerhalb von Beirut. Wie sollten diese Kinder also überhaupt in diese staatliche Schule kommen? Denn seit 2015 ist jeder syrische Flüchtling im Libanon illegal, wenn er nicht für $30 im Monat eine Aufenthaltserlaubnis kauft.
Genau. Darf ich noch mal fragen, dieses Bild da zum Beispiel, wer macht dann diese Bilder?
Wie das entstehen solche Bilder?
Das haben Sie gemacht?
Ja, das ist eine unserer Schulen.
Okay. Also, da wird
Weil das
beschult.
Unterrichten in den Camps ist die einzige Möglichkeit.
Sie gehen dann dorthin?
Wir gehen in die Camps und bauen in den Camps Schulen. Denn da die Geflüchteten illegal im Land sind, niemand kann sich diese $30 leisten, verlassen die Geflüchteten die Camps nicht, weil sie viel zu viel Angst haben, auf der Straße in eine Kontrolle zu geraten und sofort ausgewiesen zu werden. Ich habe in meinen Camps Kinder, die seit 8, 9, 10, 11 Jahren im Libanon leben und diese 1,5 Quadratkilometer des Camps noch nie verlassen haben, weil es viel zu gefährlich wäre. Also die Kinder können nicht zur Schule gehen, selbst wenn es denn den Willen der libanesischen Regierung gäbe, sie zu unterrichten. Und es gibt ihn nicht.
Darf ich noch mal fragen, von diesen 217 Millionen waren es in 2023. Kriegen Sie was davon ab, wenn Sie dann dort diesen Unterricht
wir
machen?
Wir beantragen auch keine öffentlichen Gelder, weil wir dann ja in irgendeiner Form...
Das sind Sie, ne, auf dem Bild hier? Oder
genau,
sehe ich das falsch?
Ja. Genau, das ist eine unserer Camps, ja. Weil wir dann in irgendeiner Form mit der libanesischen Regierung zusammenarbeiten müssten, wenn wir öffentliche Gelder hier beziehen. Und das ist völlig aussichtslos und völlig verantwortungslos in meinen Augen, denn da würden die Hälfte der Gelder dort versickern. Wir sind rein privat spendenfinanziert, damit wir auch dafür sorgen können, dass die Spenden da ankommen, wo sie hingehören.
Mhm. Bevor wir gleich nach Ruanda schalten, da bin ich sehr gespannt darauf, weil es insbesondere in Ruanda schon seit langer Zeit eine intensive Debatte auch über die Frage gibt, sollte man Entwicklungshilfe machen, sollte man sie in anderer Form machen, sollte man sie überhaupt machen. Das wird alles auch auf dem afrikanischen Kontinent intensiv diskutiert. Würde ich gerne noch Levin Subotic fragen, kennen Sie auch solche Fälle?
Also diese Darstellung mit 200 irgendwas Millionen werden ausgezahlt und am Ende passiert absolut gar nichts damit, kann ich auch sehr schwer nachvollziehen. Also Deutschland ist schon sehr gut in Bürokratie, dass dann irgendwas bei rausspringt. Das würde ich auch darauf vertrauen, dass das Effektivste überhaupt ist.
Also es wird sich durchaus...
Ich rede einmal kurz zu Ende, danke. Ja. Das Zweite, das Erscheinungsbild, zu sagen, es gibt dort wirklich nur Korruption und sonst niemand, der was macht, deckt sich null mit meiner Erfahrung. Also wir arbeiten in Ostafrika, dort in den ländlichen Regionen. Was man sieht, ist auch sehr viel Engagement aus den Gemeinden dort. Ne? Das sind ja auch die Eltern und Familien von den Menschen, die da direkt betroffen sind. Und ein großes Problem in der Entwicklungszusammenarbeit ist tatsächlich, dass ganz viele Ressourcen eher an deutsche oder internationale Akteure gehen und weniger, dass die Strukturen, die vor Ort sind oder sich aufbauen könnten, dass in die reingefördert wird. Dann hat man das Problem, dass man aus Deutschland hingeht, anstatt die Strukturen, die da sind oder halt aufbauen könnten, die zu stärken. Dann schafft es auch eine gewisse Form der Abhängigkeit, die jetzt für den Interim wahrscheinlich sehr gut ist, weil sie ja offensichtlich die Schulklassen füllen und da eine Lücke füllen, die da ist. Die Frage ist, wie lange sie das dann machen können und wie abhängig das ist von einer Person oder wenigen Personen. Und die Hoffnung für uns als NGO ist ja tatsächlich dann in die Moderne hineinzugehen und auch zu sagen, es gibt mit Sicherheit sehr ehrliche Menschen auch vor Ort, die bemüht sind, die zu finden, die Organisation als solche auch zu stärken, dass wenn man geht nach 1, 2, 3, 4, 5, wie viele Jahren auch immer, dass das bleibt. Das ist eines der großen Probleme, weil es kann sein, irgendwann mal verlassen sie Libanon und damit auch die ganze Erfahrung und Kompetenz, die damit einhergehen. Und ja, es wäre besser, wenn natürlich die Kompetenz auch da ist und vielleicht auch die Leute, die dann vor den Schülern und Schülerinnen stehen, die eigene Sprache sprechen, die eigene Kultur verstehen, das Problem noch besser nachvollziehen können. Auch wenn ich ihr Engagement super finde, es braucht mehr Leute, die anpacken und ja, nicht nur über die großen Summen reden, sondern auch mit kleineren Summen wie wir agieren und was Konkretes schaffen, dass man auch selbst mal besuchen kann, wo es in Bildern sich auch widerspiegelt. Mhm. Deshalb auch Kompliment an Sie. Nur diese eine Kritik ist auch eine Selbstkritik an unseren Sektor als solchen, der aber noch mal eine andere Kritik ist als staatliche Zusammenarbeit, die ein größeres Korpus hat.
Ja, ich denke, der große Unterschied ist, dass es in Afrika einfach, dass da Gelder an Regierungen fließen, die tatsächliches Interesse daran haben, dass diese Schulen gebaut werden, dass diese Wasserprojekte geschaffen werden, dass es der Bevölkerung besser geht. Dieses Interesse ist im Libanon nicht da. Im Libanon wird die Macht aufgeteilt zwischen Warlords, die diese Macht seit Jahrzehnten und Jahrzehnten haben und deren einziger Antrieb ist, diese Macht auch zu erhalten. Und deswegen besteht nicht einmal an der Bildung des eigenen Volkes ein großes Interesse, ganz zu schweigen an der Bildung der syrischen Geflüchteten. Und da wird alles Mögliche veranstaltet, um den Schein zu wahren, dass aus diesen Entwicklungshilfegeldern etwas entsteht. Also wenn ich in neue Camps komme und ich habe hunderte Camps im Libanon besucht, dann ist immer unsere erste Frage, habt ihr irgendwo die Möglichkeit, zur Schule zu gehen? Werdet ihr von irgendwem unterstützt? Und ich höre nicht selten in Camps, nein, also zur Schule gehen können wir nicht, aber alle paar Wochen kommt ein Schulbus und holt 20 Kinder ab aus einem Camp mit 300 schulpflichtigen Kindern. Und dann werden diese 20 Kinder für einen Nachmittag in eine Schule gefahren und bekommen da Chips und Schokoriegel und werden fotografiert. Und dann werden sie wieder zurückgefahren. Und das sind wahrscheinlich die Bilder, die dann an das deutsche Monitoring gehen. Und das ist leider Realität.
Ja, aber ich glaube wirklich, also ich kenne die Situation da nicht. Das, was ich aber wirklich sagen kann, ist, dass es diese Art von systematisch, dass die Dinge nicht stattfinden.
Das ist ein harter Vorwurf.
Ja, da mag es Probleme im Libanon geben, aber das ist erstmal nichts, was mir irgendwo begegnet ist. Das, was ich eher sagen würde, ist, das, was wir diskutieren sollten, ist, was eigentlich dieses Politikfeld an sich möchte, ja, und das, was wir auch schon erreicht haben. Ich meine, ist ja nicht so, dass wir global oder auf Länderebene wenig erreicht hätten, sondern wenn Sie sich das in einzelnen Ländern angucken oder global betrachtet, absoluter Armut, ja, das war von 1990, wo 50% noch in absoluter Armut gelebt haben, heute bei deutlich unter 10% sind, wenn Sie einzelne Länder sich angucken wie Ruanda, Elektrifizierung, was ja auch wichtig ist für ländliche Bevölkerung, wo wir eben 2010, als Sie noch Minister waren, oder genau, als Sie Minister waren, da waren wir bei 10% ungefähr, heute bei 75% Elektrifizierung. Also das sind ja Sachen, die mit Unterstützung von Entwicklungszusammenarbeit nachweislich stattgefunden haben. Also man müsste sich diesen konkreten Fall angucken, wie das bei diesen ganzen konkreten Sachen auch der Fall ist. Aber ich glaube, wir vergessen daneben so ein bisschen das größere Bild. Ja, auch was haben wir davon als Deutschland? Das ist ja auch ein wichtiger Komplex.
Es gibt aber ein ganz entscheidendes Kriterium. Das ist die Entwicklungsorientierung einer Regierung. Ruanda ist ein gutes Beispiel. Wir werden auch über die Negativfälle in Ruanda, die es natürlich auch gibt, sprechen können. Aber ich erinnere mich, Paul Kagame, der Präsident, hat beim ersten Treffen, damals 2010, und immer wieder gesagt, Mr. Minister, we don't want aid, we want investment. We don't want your experts, we want help us making our people to expert. Also wir wollen keine Hilfe, sondern wir wollen Investitionen. Wir wollen nicht, dass eure Experten hier sind, sondern dass ihr uns helft, unsere Menschen zu Experten zu machen. Und das liegt an der Regierung. Wenn eine Regierung entwicklungsorientiert ist, kann man eine Menge erreichen. Wenn sie es nicht ist, kann man gar nichts erreichen. Und ich erinnere mich, weil das halt 2010, 11, 12 gewesen ist, an viele Länder, wo ich dann aufgefordert wurde, den Festakt 50 Jahre deutsch-pakistanische, deutsch-sierra-leonische oder whatever Entwicklungszusammenarbeit zu feiern. Und ich dann immer die Frage gestellt habe, ey, jetzt sind wir hier 50 Jahre und die sind immer noch Entwicklungsland. Was haben wir hier eigentlich falsch gemacht? Oder andersrum, was hat eure Regierung nicht richtig gemacht, damit man zusammenarbeiten kann? Genau. Also es guckt den zweiten Blick, das lohnt sich schon manchmal. Es
gibt auch ganz andere Beispiele. Südkorea ist so ein Beispiel, ne? Das auch vor 50 Jahren noch ein sehr, sehr armes Land war. Und wenn man mal nach Seoul fährt, dann kriegt man eine Idee davon, was Hilfe und Unterstützung,
genau, ich meine, wenn Sie sich das angucken, wir haben ja eine Liste von Ländern, die berechtigt sind, Entwicklungszusammenarbeit zu beziehen. So, von dieser Liste seit 1983 sind 48 Länder runtergenommen worden. Die sind graduiert, die sind keine Entwicklungsländer mehr, wie Südkorea. Davon haben wir eine ganze Menge. Das heißt, natürlich hat das nicht nur mit Entwicklungszusammenarbeit zu tun, aber ganz oft, gerade Südkorea ist ein gutes Beispiel dafür. Ich habe noch nie ein Land gesehen, was eben von sich sagt, für unsere Entwicklung war Entwicklungszusammenarbeit ein ganz, ganz wichtiges Element. Das trifft nicht immer zu. Sie haben auch einige Probleme angesprochen. Das sind, glaube ich, Themen, wo man auch drüber sprechen muss. Aber erstmal ist das ein ganz wichtiger Schubfaktor, der dann oft auch die Entwicklung mit begünstigt.
Ich habe diese sogenannte Länderliste eingekürzt, als ich ins Amt gekommen bin. Massivste politische Widerstände. Weil jedes Land hat einen Abgeordneten im Deutschen Bundestag, der liebt dieses Land, was ja auch okay ist, und der kämpft für dieses Land, dass es auf dieser Liste bleibt. Und wenn es dann nur darum ging, vom nationalen Ansatz zu einem regionalen Ansatz zu kommen, also zum Beispiel alle mittelamerikanischen Länder zusammenzufassen, dafür ein Gesamtbudget zur Verfügung zu stellen und dann Projektvorschläge entgegenzunehmen und zu bewerten, welche dieser Vorschläge förderungsfähig sind, dann gab das schon ein Zeter und Mordio im parlamentarischen Umfeld, weil jeder dieser Freunde eines bestimmten Landes möchte sein Steckenpferd durch die Welt reiten und dafür braucht er diese Länderliste, weil sonst ist man da ja gar nicht mehr gern gesehen. Das waren ja Partnerländer. Und wenn man jetzt das Partnerland nicht mehr als Partner hat, dann ist es ja wie verschmähte Liebe. Ja. Und das ist ganz, ganz schwierig, weil jeder da seine eigenen Interessen hat.
Aber Ruanda, Herr Klingbeil, Sie dürfen sofort, wir reden direkt weiter, aber ich würde gerne noch einen weiteren Gast in die Runde holen, nämlich Christine Kulikiinka, Ministerin für Arbeit, da sehen wir sie schon, die uns aus Kigali, aus Ruanda jetzt zugeschaltet ist und uns auch hoffentlich hört. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Sie waren 2009, nur das zur Erklärung, Frau Kulikiinka, 2009 bis 2015, glaube ich, ne? Botschafterin für Ruanda in Berlin, sind heute Ministerin für öffentlichen Dienst und Arbeit in Ruanda. Sie haben möglicherweise ein bisschen zugehört. Ich kenne auch ein bisschen die Position Ihres Präsidenten nur aus Lektüre diverser Zeitungen zum Thema Entwicklungshilfe. Und vielleicht reden wir da gleich mal einen Satz darüber. Was mir aufgefallen ist, ist die Reaktion nicht nur Ihres Präsidenten, sondern auch Ihre sehr gelassene Reaktion darauf, dass die Amerikaner das jetzt einstellen. Warum?
Ja, der Präsident Trump hat auch eine klare Botschaft, dass die USA eigentlich ein bewusster oder ein bevorzugter Partner sein will, aber ein besonderer. Und ich denke, das ist eine Entscheidung der amerikanischen Regierung. Aber auf der anderen Seite, das eröffnet die Möglichkeit, vielleicht diese Partnerschaft neu zu definieren, aus Gründen, die meine Vorgänger auch schon erläutert haben, dass man vielleicht genauer hinschauen müsste und vielleicht die Weichen neu stellen und besser zusammenarbeiten kann. So sehen wir das zumindest. Und was unsere Länder betrifft, ist es vielleicht auch die Möglichkeit, nochmal zu denken, ob man nochmal nicht selber, wie heißt das, unabhängig wird von dieser Entwicklungshilfe oder Zusammenarbeit.
Ich würde Sie mal gerne ganz grundsätzlich fragen. Ich habe neulich ein Interview mit einem Studenten aus Kongo, meine ich, gelesen, der sagte, ein junger Gründer, ein junger Unternehmer, der sagte, wissen Sie, ich brauche keine Moral und ich brauche auch bitte keine Ideologie und ich brauche keine schlauen Belehrungen aus Europa und so weiter, sondern ich hätte gerne einfach durchgehend Strom und dazu einen günstigen Kredit. Das ist das Einzige, was mich wirklich interessiert. Und beides liefern mir die Chinesen. Und deswegen sind die Chinesen für mich der weit bessere Partner als alle anderen. Sehen Sie das auch so? Genau. Die Frage ging nach Ruanda.
Ja, als besserer oder der beste Partner würde ich es so nicht unterschreiben. Aber ein guter Partner ist eben so einer, der das versteht, versteht unser Anliegen und mit uns abspricht, was wir wollen. Und auch eben unsere Bemühungen, die selbst definierten Ziele zu erreichen. Und das sind die Partner, die wir haben möchten, die uns respektieren, die unseren Wille respektieren, die nicht uns etwas aufzwingen, was wir überhaupt nicht brauchen. Ich kenne jetzt nicht die ganzen Details, aber ich musste schmunzeln über die Radwege in Peru, ob das wirklich, was die Menschen sich wünschen. In unserem Fall ist es auf jeden Fall so, dass wir eine Vision haben und jeder Partner, der respektvoll mit uns umgeht und uns unsere Ziele zu erreichen, ist ein guter Partner.
Frau Kulikinka, jetzt sind wir mittendrin. Können Sie mir das bitte mal erklären? Sie sagen, Sie schmunzeln über die Radwege in Peru. Und Sie tun es wieder, weil Sie offensichtlich das Gefühl haben, das ist nicht wirklich zielführend, das ist eigentlich nicht das, was das Land braucht. Welche Art von Entwicklungshilfe will ich das jetzt gar nicht mal nennen, weil auch das klingt schon immer wieder so ehrlich gesagt, so gönnerhaft. Welche Art von Zusammenarbeit hätten Sie eigentlich gerne?
Wie ich sagte, wir haben zum Beispiel eine Vision 2050 als Land. Wir haben klar unsere Ziele definiert und wissen, wie wir hinkommen. Es ist wahrscheinlich auch kein gerader Weg. Es wird wahrscheinlich Umwege geben, aber wir wissen, wohin wir wollen. Und wir möchten gerne, dass die Partner, die mit uns zusammenarbeiten und uns zuhören und leben, darin unterstützen, unsere Ziele zu erreichen, aber auch da uns dabei unterstützen, unabhängig zu werden. Es wurde erwähnt, dass die Art der Entwicklungszusammenarbeit oder der Entwicklungshilfe, wie sie geleistet wird, eine gewisse Abhängigkeit schafft. Und diese Abhängigkeit wollen wir so stark wie möglich reduzieren, um selbstbestimmt zu sein. Okay. Und wir erwarten, dass die Partner, sagen wir mal, mit uns auf gleicher Augenhöhe sprechen und diskutieren.
Ich habe vor vielen Jahren mal in Äthiopien ein ähnliches Gespräch geführt mit einem Regierungsverantwortlichen, der mir damals sagte, er benutzte damals das Wort koloniale Attitüde, nervt mich. Ihr kommt an mit dem Gestus sozusagen des Gönners, des Helfers. Das hat was Entwürdigendes für uns. Hier nicken viele in der Runde. Das wollen wir nicht mehr. Und wir wollen auch eure ganze Entwicklungshilfe so nicht mehr. Das hat Ihr Präsident mal sehr ähnlich formuliert, auch öfter formuliert. Und der Mann, mit dem ich damals gesprochen habe, sagte in aller Klarheit, was wir wollen, sind faire Chancen. Wir wollen faire Chancen, wenn es um Handel geht. Wir wollen, dass ihr endlich eure Zollpolitik Richtung Afrika überdenkt. Wir wollen mit euch auf Augenhöhe Handel betreiben. Wir wollen keine Almosen. Ist es das, was Sie meinen?
100%. Das ist das, was wir meinen, dass wir unsere Wirtschaft auch entwickeln. Die Menschen hier in Ruanda, die haben wir in den letzten Jahrzehnten auch stark ausgebildet und möchten arbeiten, die möchten ein besseres Leben für ihre Kinder haben, aber das alles in Würde. Wie der Herr sagte, es gibt eine gewisse Mangel an Respekt in so eine Schieflage, würde ich sagen, von Geber- und Nehmerländer, so dass wenn man uns hilft, was wir in Ruanda schon geschafft haben, die Wirtschaft so zu entwickeln, dass wir eine gewisse Unabhängigkeit haben, eine gewisse wirtschaftliche Unabhängigkeit haben, dass wir auch uns sicher genug fühlen, mit den Partnerländern auf Augenhöhe zu sprechen. Wir möchten gerne, wie gesagt, Arbeitsplätze schaffen, die Industrie aufbauen, so dass unsere jungen Menschen hier Arbeit finden und dann eben ihre Produkte überall auf der Welt auch verkaufen können und Teil an Welthandel haben und nicht nur, wie in meisten Fällen, nur Rohstoffe, wo die Wertschöpfung woanders stattfindet.
So, das würde ich Sie gerne in dem Zusammenhang mal fragen. Also wie sieht es denn dann ganz konkret aus, wenn Sie sagen, wir wollen unsere, das war genau damals auch Thema in diesem Gespräch. Wir wollen unsere eigene Wertschöpfung. Wir wollen nicht, dass ihr euch die Rohstoffe rausholt und dann die Wertschöpfungskette dann bei euch zu Hause oder wo auch immer weiter fortsetzt. Wir wollen das eigentlich selber machen. Neven Subotic, der heute hier auch sitzt, hat in seinem Buch Alles geben, ist glaube ich 22 erschienen, Neven, ne? Folgenden Satz geschrieben. Viele denken mit ihrer westlichen Sicht, dass wir den armen Afrikanern Geld geben, damit sie auch etwas haben. Und die das denken, haben nicht verstanden, was diese armen Afrikaner uns ermöglichen, damit wir hier das privilegierte Leben führen können, das wir führen. Kann Neven Subotic das mal ausführen? Also woran machen Sie das fest? An welchem Beispiel?
Es gibt Studien, die darstellen, dass die Gelder, die wir sozusagen als Entwicklungsgelder hineinzahlen, mehrfach auf illegalem Wege, also das Mehrfache entzogen wird, illegal aus dem Land. Also wir haben damit zwar ein bisschen gegeben, aber viel mehr auf illegale Art genommen. Wir unterzahlen natürlich maßlos. Es ist beschämend, was ankommt, selbst bei den zertifizierten Produkten, die wir hierzulande bezahlen, bei den Kleinbauern in der Regel, die das herstellen. Ob das Kaffee, Gemüse, Blumen sind, ist völlig egal. Wir zahlen nicht den fairen Preis, sondern wir zahlen den reduzierten Preis. Und das, was dazwischen fehlt, zahlt eigentlich der Kleinbauer selbst. Und das muss uns bewusst werden, weil wir dann auch, glaube ich, eine viel andere, also eine andere Haltung einnehmen können und entsprechend Verantwortung
übernehmen. Das ist gerade ein gutes Thema. Ich habe noch zwei Fragen an Frau Kulik-Jienka. Und zwar, Kaffee ist gerade als Stichwort gefallen. Ich muss gerade an John Ziegler denken, dessen berühmtes Buch Das Imperium der Schande, wo es genau darum geht. Da geht es ganz viel um Kaffee, um die Frage, wie dieser Preis zustande kommt, um die Frage, wer eigentlich wirklich das Geld dabei verdient. Ruanda, wunderschönes Land, das, wie ich finde, eine großartige Leistung hingekriegt hat, nach diesem katastrophalen Bürgerkrieg, sich so wieder nach oben zu arbeiten, das ist etwas, wovor man tatsächlich den Hut ziehen muss. Aber ihre Rohstoffe, ihre Produkte, Kaffee ist eines dieser Produkte. Wie läuft das und was würden Sie sich wünschen? Wie sollte man das in Zukunft machen? Weil das läuft ja auch nach ganz bestimmten Spielregeln. Ich vermute, dass der größte Teil des Geldes nicht in Ruanda landet.
Ja, in der Tat. Der Kaffee, den wir exportieren, ist der grüne Kaffee, der nicht geröstet ist. Und der Bauer kriegt den kleineren Preis. Ich sage mal, dass der ungefähr meinetwegen $6 hier kostet. Und sobald der in Deutschland oder woanders geröstet wird, verdoppelt oder verdreifacht sich der Preis. Das heißt, der wichtige Teil der Wertschöpfung findet außerhalb Ruandas statt. Und wir bzw. unsere Bauer haben eben den wenigsten Anteil an dem großen Preis, der den Endverbraucher bezahlt. Und es liegt auch an die Besteuerung. Der grüne Kaffee hat viel niedrigere Steuer, Einfuhrsteuer. Insofern, wenn das geändert würde, dass wir auch den Kaffee hier in Ruanda meinetwegen rösten können und gerösteter Kaffee entsprechend zu dem Marktpreis verkaufen könnten, dann würde der Bauer natürlich auch viel mehr davon profitieren, als es heute der Fall ist. Okay. Es gibt aber auch andere Beispiele. Wir produzieren zwar selber kein Kakao, aber andere afrikanische Länder, wo der Bauer den Kakao anbaut, ganz wenig Geld dafür bekommt. Aber die Schokolade, die daraus hergestellt wird, der Bauer sich gar nicht leisten kann, weil er eben nochmal als Schokolade zurückkommt und viel zu teuer ist. Und der hat natürlich auch nur den kleinsten Preis gekriegt für die Rohstoffe, die unverarbeitet exportiert wurden.
Ja. So, das ist also das, was Sie mit Augenhöhe meinen. Eine letzte Frage habe ich noch. Ihnen ist gerade ein Teil von Entwicklungsgeldern gestrichen worden. Ich glaube um die 50 Millionen, wenn ich das richtig im Kopf habe, weil Sie Rebellen in Ostkongo unterstützen. Was können Sie uns dazu sagen?
Also die Vorwürfe sind überhaupt nicht begründet und gehen komplett an das eigentliche Problem vorbei. Okay, die Lage in Ostkongo ist sehr komplex. Ich glaube, dass wir es heute Abend hier nicht erläutern können. Aber was unsere Position ist und schon immer klar war, ist, dass wir die regionale Stabilität unterstützen, dass wir uns aktiv bemühen, diplomatisch und mit anderen Ländern zusammenzuarbeiten, um ein konstruktives Dialog und ein konstruktives Engagement zu führen, um die regionale Entspannungen zu entschärfen. Wir unterstützen auch aktiv die regionale Bemühungen, die sind auch bekannt als Luanda- oder Nairobi-Prozesse, weil wir auch überzeugt sind, dass die Probleme der Region auch in der Region eine Lösung finden sollen, dass die Partner in der Region als Erste die Verantwortung haben, diese Region zu stabilisieren.
Also, Frau Kulikinka, vielen Dank. Vielleicht haben wir bei anderer Gelegenheit, wenn Sie sich mal in Deutschland aufhalten, über das zu diskutieren, was hier landläufig unter dem Begriff Ruanda-Modell, Stichwort Migrationspolitik, läuft. Würde mich sehr, sehr interessieren. Dazu bräuchten wir Sie mal hier in Hamburg. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich. War wichtig, Sie zu hören. Dankeschön. Und guten Abend nach Ruanda, nach Kigali. Ich würde gerne im letzten Teil der Sendung noch einmal sprechen wollen über zwei Themen, UNRWA, Gaza und Afghanistan, Herr Niebel. Warum ist es in Afghanistan so krachend schiefgegangen? 2021 bis 2024 sind immer noch 550 Millionen aus dem BMZ nach Afghanistan geflossen. Die Gelder gehen an die Weltbank, an die UN, an NGOs. Was halten Sie davon?
Also während meiner Amtszeit sind aus dem BMZ-Haushalt in Afghanistan pro Jahr ungefähr für 400 Millionen Euro Projekte durchgeführt worden.
Und Sie sagen dazu, ich habe denen nie wirklich geglaubt. Was meinen Sie damit?
Es war nicht immer einfach, mit den Partnern zusammenzuarbeiten. Das nehmen wir das Beispiel der Kundusbrücke. Die Kundusbrücke ist ein Engpass, der von zentraler Bedeutung für die Logistik ist, und zwar nicht nur für die militärische, sondern auch für die landwirtschaftliche. Wenn ich Produkte nicht zum Markt bringen kann, dann kann ich sie nicht verkaufen. Wenn ich sie nicht verkaufen kann, dann ist die Ernährungssicherung nicht gewährleistet, weder für diejenigen, die die Produkte herstellen, noch für die, die sie verbrauchen hinterher. Und wenn dann der dritte usbekische Bauunternehmer sabotiert, dass diese Brücke fertig gebaut wird, beauftragt im Rahmen der ernsthaften Zusammenarbeit mit dem Partnerland. Also man sagt, wir finanzieren das, mach unter den und den Kriterien einen Bauvertrag mit einem örtlichen Unternehmer. Mhm. Den örtlichen Unternehmer gab es nicht, dann kam der aus Usbekistan. Das waren verschiedene Firmen. Viele sind auch aus der gleichen Familie in verschiedenen Firmen. Und trotzdem wird, obwohl das Gelände gekauft und bezahlt wurde, wird nicht angefangen zu bauen. Das ging so weit, dass ich gesagt habe, ich werde die komplette Finanzierung der Straße Kolm-Kundus einstellen, wenn hier nicht weitergemacht wird. Das war Druck, wie Christine jetzt gerade gesagt hat, weil unser Interesse unter anderem auch darin bestand, dass unsere Soldatinnen und Soldaten sicher diesen Fluss überqueren können. Dafür brauchten sie diese Brücke, weil diese Engstelle des Kundusflusses immer ein potenzieller Angriffspunkt gewesen ist. Und plötzlich mal eine Straße mit 458 Millionen, glaube ich, waren es, nicht mehr zu bauen, ist natürlich auch in einem Land wie Afghanistan ein enormer Verlust an Einnahmemöglichkeiten, nicht nur für die Menschen, die dran bauen, sondern auch für diejenigen, die die Staatseinnahmen davon generieren hinterher. Und plötzlich ging das mit der Brücke. Also manchmal, deswegen sage ich ja, es ist Interessenpolitik unter anderem. Da hat Frau Kulikajinka absolut recht. Mhm. Es ist Interessenpolitik und man muss die Partner ernst nehmen. Und wenn ich dann eine Shoppinglist kriege von einem Gouverneur in Afghanistan, wo Wünsche sind der Zusammenarbeit von einer U-Bahn bis hin zu einer Hochschule, bis hin zu einer medizinischen Hochschule, alles in einer Stadt der Größe von, wie groß ist Mazar? 80, 100.000 Einwohner vielleicht, so in dem Dreh, aber ich bin schlecht im Schätzen, dann merke ich, dass da ein gewisses Maß an Ernsthaftigkeit der Zusammenarbeit fehlt. Und dessen ungeachtet haben viele Projekte eine Menge erreicht, insbesondere was die Schulprojekte anbetrifft. Mhm. Wir haben vorhin im Vorgespräch darüber gesprochen, so eine Schule, wenn da plötzlich ein Essen angeboten wird, dann gehen die Eltern schon mal mit den Kindern zur Schule oder schicken sie dahin, auch wenn sie eigentlich als Arbeitskräfte auf dem Land brauchen könnten. Und wenn so eine Schule sanitäre Einrichtungen hat, die idealerweise auch nach Jungs und Mädchen getrennt ist, dann gehen die Mädchen gerne in die Schule, als wenn es das nicht gibt. Und wir lernen, egal auf welchem Kontinent der Welt, je länger ein Mädchen zur Schule geht, je mehr es Bildungsmöglichkeiten hat, desto später und desto weniger kriegt sie Kinder. Mhm. Und das ist bei einer Bevölkerungsexplosion in manchen Gegenden dieser Welt durchaus ein wirklich valides Argument.
Mhm. Herr Lanz, wenn ich darf, also ich finde das gute Beispiel, das sind ja auch zum Teil Sachen, wo das klappt. Und mir geht es nicht darum, das möglichst positiv rüberzubringen. Aber ich habe ein anderes Anliegen, das will ich einmal kurz erläutern. Ich glaube, wenn wir ganz stark starten von diesen Einzelbeispielen, auch so dieses Radwege Peru, dieses Skandalieren von einzelnen Sachen, verlieren wir so ein bisschen das große Bild aus den Augen. Lassen mich zwei, drei Sätze kurz sagen, was aus meiner Sicht wichtig ist. Wir haben seit 2021 auf europäischer Ebene die Global Gateway Initiative. Das ist eine Initiative, um China etwas entgegenzusetzen bei großer Infrastruktur. Und da, glaube ich, haben wir sozusagen als westliche Staaten lange Zeit auch geschlafen. Ja, dass wir zu stark dann auf Beratung nur gesetzt haben und diese große Infrastruktur aus den Augen verloren haben, was ja von vielen Partnerländern als wichtig erachtet wird. Das ist ein ganz großer Teil der europäischen Entwicklungszusammenarbeit. Zweites Beispiel, Ukraine. Es gab noch nie ein wichtigeres Empfängerland für die deutsche Entwicklungszusammenarbeit, das gilt aber für alle OECD-Länder, als die Ukraine. Das heißt, alles, was in Richtung Energiesicherung, alles, was in Richtung Trinkwassersicherung geht, wird ganz stark über Entwicklungszusammenarbeit finanziert. Drittes, letztes Beispiel, Klimafinanzierung. Ja, wenn Sie daran denken, wir wollen Emissionen von den großen dynamischen Ländern wie Indonesien, Indien, Südafrika nach unten bringen, ist Entwicklungszusammenarbeit die Hauptfinanzierungs-, die Hauptunterstützungsquelle. Ja, das können Sie auch dann sozusagen runterbrechen. Mein Punkt ist, das sind eigentlich die wichtigen Themen. Das heißt nicht, dass die Probleme, die angesprochen worden sind, dass wir die ignorieren sollten. Aber so ein bisschen gerät so ein Gespräch in Schieflage, wenn wir eigentlich die großen Themen, auch die Eigeninteressen, auch die Interessen dann, wo die Partnerländer das gerne wollen, wenn wir das aus dem Blick verlieren. Also das ist mir schon auch ein Anliegen, dass das bei so einem Gespräch mit rüberkommt. Mhm. Dass, glaube ich, die großen Fragen nicht so sehr das einzelne Projekt oder das einzelne schwierige Land. Ich meine, das ist uns auch, glaube ich, klar. Entwicklungszusammenarbeit ist oft ein Hochrisikogeschäft, ja, weil wir eben in die Punkt. Krisensituationen also, gehen. Wir gehen in die Krisensituation. Das heißt auch, da kann relativ gesehen viel schieflaufen, auch bei der humanitären Hilfe.
Wollte ich gerade hinaus. Wir sind ja von den Radwegen in Peru, die haben Sie jetzt gerade nochmal aufgemacht, sind ja schon lange weg. Und wir reden ja gerade über das große Ganze, ehrlich gesagt. Und die Frage, wie man Entwicklungszusammenarbeit eigentlich auch begreifen sollte. Nur wenn Sie sagen, wir reden über das eine problematische Land, wir reden jetzt schon über das zweite problematische Land, Libanon haben wir gehört, wir reden jetzt über Afghanistan, jetzt bringe ich das dritte, in dem Zusammenhang Gaza, UNRWA. Herr Niebel sagt, ich war immer ein Freund der Vereinten Nationen, spätestens seit ich die UNRWA kennengelernt habe, muss ich sagen, es ist eine kriminelle Organisation. So, das ist seine Einschätzung.
Absolut.
Sagen Sie, genau, wir hören gleich warum, Ihre Einschätzung ist mit Sicherheit vermutlich eine völlig andere. Und ich denke dann, als jemand, der von außen da drauf schaut, gut, mag sein, dass da sehr, sehr viel Geld reingegangen ist in den letzten Jahrzehnten, muss man ja sagen, insbesondere auch nach Gaza, mag sein, dass mit Entwicklungshilfe Millionen und Milliarden die Hamas dann zwar Wasserleitungen gebaut hat, sie dann aber wieder ausgebuddelt hat, 80-90% davon, um daraus Raketen zu bauen, die man dann Richtung Israel schießt und so weiter. Das weiß man alles. Und dann denke ich trotzdem, es ist ein gutes Beispiel, um klarzumachen, wie komplex das alles ist. Weil es gibt nicht die einfache Lösung. Sie müssen mit denen arbeiten, die Sie vor Ort antreffen. Und das ist nun mal die Hamas, die können Sie da nicht weg, die ist gewählt worden. Mit denen haben Sie dann zu tun. Die UNRWA muss irgendwo...
Nein. Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit hat immer behauptet, Stein und Bein geschworen, wir arbeiten nicht mit der Hamas zusammen, wir arbeiten nur mit der UNRWA zusammen.
Das ist doch weltfremd,
dass die UNRWA komplett Hamas durchsetzt ist, das hat man ausgeblendet.
Jemand ernsthaft glauben, dass das nicht so ist?
Das war die Geschäftspolitik, zumindest damals. Was aber ernsthaft auch mal zur Kenntnis genommen werden muss, dieses Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen für die palästinensischen Flüchtlinge, die von 1948 und alle nachfolgenden Generationen, hat über 30.000 Mitarbeiter. Das Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen für die ganze Welt hat ungefähr 6.000 Mitarbeiter. Das heißt also, dieses Missverhältnis sagt ja schon mal eine ganze Menge aus. Sie haben das mit den Wasserleitungen angesprochen. Ich habe jeden einzelnen Zementsack zur Rehabilitierung des Klärwerks in Gaza mit der israelischen Militärverwaltung ausdiskutiert, ob die Trockenbeetmauern drumherum, weil grenznah, ob die 30, 20 oder 10 Zentimeter hoch sein dürfen, damit man dahinter nicht in Stellung gehen kann, um nach Israel zu schießen. Und dann ist jeder dieser Zementsäcke mit einer Ortskraft der KfW auch verbaut worden. Dass die auch zu Hamas gehörten, ist hochwahrscheinlich gewesen. Auf die Idee, dass jemand unsere Wasserleitungen der ländlichen Bewässerungsprojekte wieder ausbaut und daraus Raketen und Raketenwerfer baut, sind wir nicht gekommen. Wir haben uns nur gewundert, weshalb die immer nach wenigen Monaten nicht mehr richtig gut arbeiten, weil halt die Bewässerung nicht mehr gut funktioniert hat. Raketen, Kommandozentralen in UNRWA-Gebäuden, Schulen, Krankenhäuser, Verwaltungsgebäude, schießen aus diesen Gebäuden heraus, sind Kriegsverbrechen. Es sind legitime militärische Ziele. Das Gefangenhalten von verschleppten Geiseln, ob lebend oder tot, in UNRWA-Verwaltungsgebäuden ist eine Beteiligung an Terror. Terrorfinanzierung ist in Deutschland nach der Bundeshaushaltsordnung verboten und deswegen darf kein einziger Cent mehr an diese kriminelle Vereinigung gehen. Man muss eine andere Alternative finden, ob es das Welternährungsprogramm ist, das übernehmen kann, ob es andere entsandte NGOs vielleicht sind, die von außen kommen. Das muss man prüfen. Aber UNRWA als solches ist so diskreditiert, dass dort nicht mehr mit zusammengearbeitet werden darf.
Frau Flori, ich bin gleich gespannt auf die Anlassung von Herrn...
Die gibt es im Libanon ja auch.
Ja, so, genau. Deswegen frage ich. Nehmen Sie das wahr? Das ist ja, finde ich, ein Beispiel, das eben zeigt, Sie werden jetzt sagen, okay, jetzt kommen die wieder mit Wasserrohren, ist auch der anekdotische Einzelfall sozusagen. Aber das ist es ja, worüber wir reden.
Bei den zigtausend Raketen, die auf Israel geschossen worden sind, geht das über einen Einzelfall schon hinaus.
Naja, das meine ich ja. Aber man könnte trotzdem sagen, naja, ihr kapriziert euch jetzt genau auf dieses Thema, aber ihr müsst bitte das große Ganze sehen. Aber Teil des großen Ganzen ist nun mal genau das. Wie nehmen Sie das wahr?
Und Teil des großen Ganzen ist vor allem auch, dass ich glaube, dass niemand bestreiten wird, dass es sinnvolle Entwicklungshilfe gibt, dass es lebenswichtige Projekte in manchen Teilen der Welt gibt. Das ist völlig klar. Aber ich glaube, es ist Teil des großen Ganzen, dass wir in der Entwicklungshilfe eine Art, eine Lösung für alle Probleme entwickelt haben. Das heißt, dass etwas, was eben in Ostafrika funktioniert, in derselben Weise nicht in einem anderen Land funktioniert. Und weil wir aber das große Ganze und nicht den Einzelfall im Auge haben, probieren wir es aber immer wieder auf dieselbe Weise. Und das, was in vielen Ländern der Welt sicher gut funktioniert hat, funktioniert im Libanon und in Syrien eben überhaupt nicht. Und trotzdem fließen weiter Gelder. Ich betreibe 67 Schulen im Libanon und in Syrien mit 20.000 Kindern im täglichen Unterricht. Und wir hatten letztes Jahr ein Budget von 2,6 Millionen, hart erarbeiteten 2,6 Millionen an privaten Spendengeldern. Und damit konnte man 80.000 Menschen von einer Flucht auf lebensgefährlichen Booten zum Beispiel abhalten. Damit kann man 20.000 Kinder, die anders im Analphabetismus aufwachsen, in einer sehr extremistisch durchströmten Region dazu bringen, zur Schule zu gehen und Zugang zu objektiver Bildung zu haben. Also wenn man das hochrechnet, was mit diesen immensen Budgets der westlichen Entwicklungshilfe möglich wäre, und wenn man dagegen hält, was tatsächlich in Ländern wie Libanon und Syrien eben rauskommt, dann ist das einfach schockierend. Und ich glaube, dass wir niemandem einen Gefallen tun, wenn wir solche entwicklungshilfetechnischen Unfälle unter den Teppich kehren mit, ja, aber überall sonst machen wir ja ganz tolle Arbeit. Das ist unbestritten, das glaube ich Ihnen. Aber in ganz vielen Ländern funktioniert das eben nicht. Und das müssen wir uns ansehen. Und nicht nur das große Ganze, sondern die ganz kleinen, unangenehmen Einzelheiten. Und ich glaube, ein großes Problem der Entwicklungshilfe ist auch der fehlende Kontakt zwischen denen, die die Entscheidungen treffen, und denen, denen eigentlich geholfen werden soll. Dass da irgendjemand an einem Schreibtisch 5000 Kilometer entfernt beschließt, was diese Menschen brauchen, ohne jemals mit ihnen gesprochen zu haben, ohne jemals einen Tag in ihrem Camp verbracht zu haben, ohne zu sehen, wie die Kinder leben, mit was für Schwierigkeiten sie zu kämpfen haben. Also wir müssen viel mehr ins Detail gehen und viel weniger das große Ganze sehen, meiner Meinung nach.
Also das eine ist, ich finde wirklich, was viele nichtstaatliche Organisationen machen, unbestritten, ist sehr, sehr gut, sehr zielgruppennah. Sie kennen die Situation vor Ort, können das sehr gut einschätzen und haben dann offenbar, so wie Sie das schildern, dann auch großen Erfolg. Das, was für mich absolut nicht plausibel ist und was auch so nicht stattfindet, dass sozusagen das, was normalerweise Entwicklungszusammenarbeit, staatliche oder von multilateralen Einrichtungen, Weltbank, UN-Einrichtungen, dass das völlig entkoppelt ist von den Realitäten in den Ländern. Das trifft so nicht zu. Die Institutionen haben ja alle vor Ort nicht nur Büros, sondern die haben eigene Projekte, wo mitgearbeitet wird. Das wird eng mit den Partnern abgesprochen. Da könnte ich Ihnen auch vielfältigste Beispiele für an einzelnen Projekten nennen. Also, dass diese Erfahrungen so krass sind, mag ich ehrlich gesagt nicht wirklich glauben, nachvollziehen. Es ist auf jeden Fall nicht das, wie Entwicklungszusammenarbeit üblicherweise funktioniert. Und nochmal, ich halte
UNRWA, einmal UNRWA, was machen wir mit dem Fall?
Also da bin ich kein Spezialist für. Das, was ich weiß, ist, es gab ja eine Prüfung dieser Vorwürfe, ja, dass eben UNRWA-Mitarbeiter an den Überfällen mitgewirkt hätten und natürlich die Duldung der Tunnel und so weiter. Da gab es ja dann einen Aufklärungsbericht, der im letzten Jahr dann veröffentlicht worden ist. Und da gab es ja dann auch bestimmte Konsequenzen, unter anderem eben auch die Entlassung von Mitarbeitenden. Mein Punkt ist nicht, ich spreche ja nicht für das Entwicklungssystem an sich oder für UNRWA oder wen auch immer, sondern ich gucke mir das als unabhängiger Analytiker an und kann mir da auch vieles vorstellen in dem Umfeld, ja, aber ich bin da erstmal nicht der Sprecher für diese Institution.
Okay.
So, das, was wichtig ist, wird das aufgearbeitet, ja, und werden daraus Konsequenzen gezogen. Ja,
durch den militärischen Einsatz, durch das Auffinden von bestimmten Einrichtungen, durch die Berichte von überlebenden befreiten Geiseln, sodass die kritische Masse dieser Unterorganisation der Vereinten Nationen mittlerweile so explosiv geworden ist, dass auch die Vereinten Nationen als Hauptorganisation eigentlich fast gar nicht mehr anders können, als sich davon zu trennen, wenn sie ihre eigene Legitimität nicht vollkommen verlieren wollen.
Ich würde gerne nochmal Neven Subotic fragen. Sie selber, ähnlich wie Sie auch, sind sozusagen die kleine, schlanke NGO, die Hilfsorganisation, wo dann mit relativ wenig Verwaltungsaufwand, glaube ich, vergleichsweise viel erreicht wird. Und ich kenne ein bisschen was von dem, was Sie da machen und habe da großen Respekt davor. Muss man dennoch zum Schluss noch mal sagen, Herr Klingbeil hat da schon einen Punkt. Und das kenne ich auch aus eigenem Erleben, aus eigener Anschauung. Manchmal muss es dann doch, so mühsam das ist, die wirklich große Organisation sein. Einfach deswegen, weil sie Durchschlagkraft hat, weil sie mit Regierungen sprechen kann, weil sie die möglicherweise auch unter Druck setzen kann und sagen kann, pass auf, wenn, dann. Also man kann das auch dann glaubwürdig unterlegen, ja, eine Drohung beispielsweise. Man kann auch bestimmte technische Standards setzen. Also ich weiß von kleinen NGOs, das betrifft ja vor allen Dingen auch das, was Sie da machen, dann startet mit großer Euphorie ein Projekt und nach 2-3 Jahren sind die Brunnen alle versandet und nichts mehr funktioniert, weil es zu kompliziert war, weil man sich mit den witterungsklimatischen Verhältnissen nicht wirklich auseinandergesetzt hat, weil die Wartung, die Technik dahinter nicht wirklich funktioniert. Und da kommt dann jemand wie zum Beispiel die Welthungerhilfe, deren Arbeit ich ein bisschen kenne, die seit Jahrzehnten, finde ich, sehr, sehr gute, UNICEF zum Teil auch, Infrastruktur schaffen, die über Jahrzehnte auch wirklich hervorragend funktioniert. Und wo ich immer denke, das ist Entwicklungszusammenarbeit, so muss man das machen.
Ja, es gibt tolle Beispiele von Entwicklungszusammenarbeit, wo die richtigen Akteure die richtige Arbeit leisten. Staaten können anderen Staaten helfen, die was auf der Policy-Ebene zu tun ist, was auf der strategischen Ebene zu tun ist und natürlich auch auf der Enforcement, also Regeln einhalten. Ne? Das ist ja auch in das Rwanda ein Beispiel. Ja. Auch was jetzt NGO, also andere Akteure gegenüber Standards festhalten, das ist auch ein Problem, das festzuhalten ist. Es ist ein bisschen der Wilde Westen. Es gibt zwar Standards, die von UN-Organisationen oder auch auf staatlicher Ebene definiert werden, aber man nimmt die Hilfe an, die kommt und irgendwie regelt sich das. Das hat aber nicht den Anspruch, den wir als NGO verfolgen. Wir möchten ja langfristige Projekte realisieren mit einer langfristigen Funktionalität. Das bedarf auch starke Regierung, starke Behörden auf allerlei Hinsicht. Ich kann nicht ein Land beraten, aber Sie können das. Und dahingehend haben wir auch Kompetenzen, die sehr wertvoll sind. Und diese beratende Funktion ist, glaube ich, eine, die ich nochmal hervorheben möchte, wo ich glaube, auch die Zukunft liegt in der Entwicklungszusammenarbeit hierzulande. Wir brauchen nicht die Experten, die dahingehen und sagen, was genau zu tun ist. Wir wissen das gar nicht so gut. Wenn wir uns die letzten Jahrzehnte von Entwicklungszusammenarbeit anschauen, dann merken wir auch, dass der Trend dahin geht, Lokalisierung, also Entscheidungen vor Ort getroffen werden. Nicht, dass wir dahin fliegen und mit sozusagen besserer Meinung da die Zielsetzung festlegen. Oxfam hat dazu auch eine Studie berichtet und auch gesagt, dass da bis zu 40% Effizienzgewinn, also wir bekommen mehr für unser Geld, kriegen wir, wenn wir das so errichten. Wir tun das bereits als NGO und ich denke, da gibt es eben diese Aufgabenverteilung zwischen staatlichen Akteuren. Und wir haben sehr viel über staatliche Akteure hier heute gesprochen, weniger über NGO-Akteure. Aber die haben alle auch ein bisschen ihre Daseinsberechtigung. Wir sind aber noch nicht da, dass das sozusagen konsolidiert und richtig organisiert wurde. So ein bisschen macht jeder noch alles. Und ich glaube, da können wir ein gutes Stück nach vorne kommen. Und vielleicht mein letzter Satz noch dazu ist, dass so sehr wir über Kritik gesprochen haben, wie schlecht oder wie am Ende vielleicht gar nichts von Entwicklungszusammenarbeit auskommt. Ich mache das jetzt mittlerweile 13 Jahre professionell und merke da schon einen sehr selbstkritischen Ansatz von den professionellen Leuten, die darin arbeiten. Wir alle haben ein intrinsisches Interesse. Ich tauche da nicht als Deutscher auf und sage, ich habe das deutsche Interesse. Mhm. Ich bin in erster Linie ein Mensch und ich teile dann auch diese Zielsetzung, die Menschen vor Ort haben, dass die Sachen langfristig funktionieren sollen. Nicht, dass wir sozusagen die Behörden mit Berichten und Fotos zufriedenstellen müssen. Das müssen wir auch noch machen. Aber in erster Linie geht es darum, wirklich effektive Arbeit zu leisten. Dafür braucht man Partner auf Augenhöhe. Und das ist eben ein anderer Ansatz, als den wir manchmal hier haben, vor allem auf einer politischen Ebene, wo man vielleicht mit Druck agiert. Aber spätestens bei der nächsten Wahlperiode in Deutschland oder woanders dann neue Partner auf neue Partner zugehen. Und das ist eine Ebene, die wir als NGO eben nicht haben, weil wir haben eine langfristige Planung, die wir durchsetzen können, die unabhängig zum Teil von der Regierung stattfinden kann.
Vielleicht, um das einmal richtig zu stellen, die staatliche Entwicklungszusammenarbeit macht natürlich Regierungsgespräche und Regierungsverhandlungen. Und wie Frau Nkulikienka gesagt hat, völlig zu Recht, geht sie auf die Wünsche des Partnerlandes ein. Und ich habe ja Kagame vorhin angesprochen. Ein schönes Beispiel ist, wir waren über viele Jahre im Gesundheitssystem Entwicklungsbereich tätig. Und da meinte er, also für ostafrikanische Verhältnisse haben wir jetzt wirklich ein ganz gut funktionierendes Gesundheitssystem. Aber wir sind in der East African Community, das ist ein freier Raum, wo Arbeitskräfte sich bewegen können und wir haben einen Bauboom, weil das Land sich toll entwickelt und von überall aus Ostafrika kommen junge Leute, die hier Arbeitsplätze kriegen, aber unsere sind nicht ausgebildet. Könnten wir nicht vielleicht im Bereich berufliche Bildung mehr machen und mit dem Schwerpunkt Bauberufe, also Elektrik, Gas, Wasser, Sanitär, idealerweise auch noch mit natürlichen nachwachsenden Rohstoffen hier in der Gegend und dann haben wir sauber ausversiert, gemütlich aus dem Gesundheitsbereich, angefangen im betrieblichen Bildungsbereich, im dualen System natürlich nicht mit einem Wirtschaftspartner, weil nicht vorhanden, aber wie eine überbetriebliche Bildungsstätte, um junge Leute zu qualifizieren, damit die auch ihre Jobs bekommen. Und was das Spannende war, und das ist ein Kritikpunkt, die staatlichen Entwicklungshelfer, also die Entwicklungsexperten, die bisher im Gesundheitsbereich tätig waren, sind über Nacht Experten in Bauberufen gewesen und beruflicher Bildung. Das ist vielleicht das Problem von staatlicher Entwicklungszusammenarbeit, dass manche Institutionen ihre Lebensplanung auf ein Land ausrichten und nicht auf die Expertise, die sie mitbringen. Ich bin immer der Ansicht, ein Entwicklungsexperte sollte arbeiten wie eine gesunde Wanderheuschrecke, helfen, dass jemand etwas selber kann und dann weiterziehen, um dem Nächsten zu helfen. Im Prinzip, damit es möglichst viele Expertisen abgegeben werden können und man nicht an einem Ort bleibt, nur weil einem das Land besonders gut gefällt. Und deswegen sind solche Wechsel im Schwerpunkt der Zusammenarbeit auf den Wunsch einer Regierung immer sehr hilfreich.
Also, danke Ihnen. Wir sind am Ende der Sendung. Wir sollten das bei anderer Gelegenheit vertiefen. Ich habe gelernt, heute schwieriges Geschäft, auf das gerade durch die internationalen Entwicklungen mit Blick auf Washington ein starkes Schlaglicht fällt. Und vielleicht ist das ganz gut, dass wir das eine oder andere jetzt mal neu definieren und ein bisschen kalibrieren. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.